Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Klug sind alle, die danach tun. Das ist einer von meinen Lieblingsvers. Der Vers kommt gerade an mehreren Stellen in der Bibel vor. Je nach Übersetzung heißt es dann dort: Die Furcht des Herrn ist die Grundlage aller Weisheit. Oder Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang aller Erkenntnis. Ich verwende einfachheitshalber die kürzeste Form, Gottesfurcht. Aber es ist gleichbedeutend mit Furcht des Herrn oder Ehrfurcht vor Gott. Immer wieder kommt mir der Vers in den Sinn, meistens dann, wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stehe oder auch, wenn ich Menschen beobachte, wie sie leben und entscheiden. Und das interessiert mich und dann denke ich ab und zu an den Vers. Ich habe schon immer vermutet, dass der Vers irgendwie eine verborgene Wahrheit drin hat. Und es hat mich fasziniert. Vielleicht auch darum, weil ich nie richtig verstanden habe, was denn eigentlich Gottesfurcht mit Weisheit zu tun hat. Das sind doch eigentlich zwei ganz verschiedene Begriffe. Und ich denke, die sind nicht gerade so im direkten Zusammenhang. Also habe ich nicht lange nachgedacht, welchen Vers ich für diese Predigt nehmen soll, der da. Und auch eine gute Gelegenheit, um einen möglichen Schatz zu heben, der in diesem Vers verborgen ist. Da fragt uns letzthin jemand: Könntet ihr uns helfen oder raten? Wir stecken in riesigen Schwierigkeiten und wissen nicht mehr, wie weiter. Ja, schon. Aber was soll man denn raten, wenn sich Probleme so hoch auftürmen? Woher sollen wir Weisheit nehmen und Rat geben? Noch nie haben wir so deutlich gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir Weisheit bekommen. Dass wir auch mal einen guten Rat geben können. Schon klar, Herr, bei dir ist die Weisheit, aber wie kommen wir sie über? Und wir haben gemerkt, wenn das Leben gelingen soll, dann ist es sehr wichtig, dass wir Weisheit haben und auch Gottesfurcht. Ich gehe zuerst auf den Begriff der Weisheit ein und in einem zweiten Teil dann zur Gottesfurcht etwas. Wenn wir nach Weisheit suchen, wie machen wir das? Suchen wir einfach ein gutes Buch, lesen es durch und dann haben wir sie. Natürlich, wir können sie nicht mit dem Löffel lassen, heisst es. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Immerhin gibt es in der Bibel das Buch der Weisheit und auch die Sprüche. Beide sind vom Salomo geschrieben. Er ist der grosse Weisheitslehrer. Keine andere Person hat so viel wie er über das geschrieben. Leider aber hat er kein gutes Ende genommen. Und dazu möchte ich auch später dann noch etwas sagen. Was ist jetzt also am Salomo seine Empfehlung? Er schreibt in der Sprüche 2 die Vorzüge der Weisheit. Mein Sohn, meine Tochter, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und versuche, sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht. Und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr schenkt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er schenkt den Aufrichtigen Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen. Er bewahrt die, die gerecht handeln, und behütet die, die ihm treu sind. Dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist, und stets wissen, wie du handeln sollst. Denn Weisheit wird in dein Herz kommen, und Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Besonnenes Handeln wird dir Schutz geben, und Einsicht wird dich behüten. Wow, so viele gute Ratschläge. auf einmal. Er ratet uns also, mach dich auf den Weg, such Weisheit, indem du die Bibel liest und darüber nachdenkst. Er wünscht uns, dass unser Leben mag gelingen, und zwar durch weises Handeln. Ich leite daraus ab, dass wir auch auf unser eigenes Leben sollen und können zurückschauen und beurteilen, was ist jetzt weise gewesen und was nicht, und daraus lernen. Ebenso können wir auch auf das Leben von anderen Menschen schauen und sehen, was rauskommt, wenn wir wie dort entscheiden. Jetzt gibt es da ein paar Begriffe, die mit der Weisheit verwandt sind, aber wir sollten sie nicht verwechseln mit Weisheit. Zum Beispiel Schlauheit, Klugheit, Gelehrtheit, Intelligenz oder Erkenntnis. Ich habe zuerst den Begriff mit euch durchgehen, ganz kurz nur, aber gemerkt, nein, das führt viel zu weit. Man kann einfach im Google eingeben, Unterschied zwischen Klugheit und Weisheit, und dann kommt man eine sehr gute Antwort über. Das kann jeder selber machen. Aber wenigstens die Erkenntnis möchte ich erwähnen. Erkenntnis kommt der Weisheit am nächsten. Die Bibel ratet uns immer wieder, erkenne doch das und das. Erkenne doch und werde weise. Und auch das wieder hängt zusammen mit Nachdenken. Weil Nachdenken ist ganz wichtig, um Weisheit zu gewinnen. Wir halten fest, Weisheit ist die Fähigkeit, gescheite Entscheidungen zu treffen, aufgrund von meinem Wissen und meiner Erkenntnis, aufgrund von gemachten Erfahrungen, also Vergangenheit, und unter Einbezug von möglichen Konsequenzen in der Zukunft. Wie kommen wir jetzt zu mehr Weisheit, falls wir das wollen? Das ist Voraussetzung. Auf zwei Arten, denke ich. Wir können darum bitten und wir können sie erlangen bzw. erlernen. Das steht ziemlich einfach im Jakobus 1,5. Fehlt es aber jemand von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemandem einen Vorwurf. Wenn ich also das Gefühl habe, ich sage ein bisschen dumm, er macht mir sicher keinen Vorwurf. Er will uns Weisheit schenken. Die Bitte schließt natürlich nicht aus, dass wir auch uns um die Weisheit bemühen. Eigentlich bittet mir Gott, er soll uns helfen, die Augen aufzumachen und zu schauen und zu verstehen, damit wir Weisheit erlangen können. Und das hat mich jetzt zur folgenden Idee gebracht. Der Kind zeigt mir am Strassenrand, schauen, hören, laufen. Und ich sage mir jetzt, ich will Weisheit gewinnen durch Schauen, Lesen, Denken. Indem ich beobachte, wie Menschen oder ich selber mich entscheiden und was daraus entsteht. Und dann über das nachdenken. Indem ich lese, was in der Bibel steht und was die Bibel uns lehrt. Und indem ich über das, was ich beobachtet habe und in der Bibel gelesen habe, lerne durch Nachdenken. Ich mache zwei Beispiele. Das eine betrifft eher die Vergangenheit. Mein Grossvater war sehr gerne im Wirtshaus. Meistens schon am Morgen. Und je älter er geworden ist, desto tiefer hat er ins Glas geschaut und ist leider als Alkoholiker gestorben. Sein erster Sohn, also mein Onkel, ist ins gleiche Fahrwasser gekommen. Nach der Pensionierung hat auch er immer zu viel Durst gehabt und immer tiefer ins Glas geschaut und ist ebenfalls als Alkoholiker gestorben. Und jetzt interessant, einer von seinen Söhnen, das wäre mein Cousin, der hat mir mal gesagt, am Abend auf dem Heimweg im Zug nach der Arbeit, weisst du, ich habe ein interessantes Hobby. Ich tue einen irischen Whisky sammeln. Und dann habe ich gedacht, oh, interessant. Also ich möchte ihm jetzt wirklich nichts unterstellen. Und ich wünsche ihm jetzt einfach die Weisheit, zu bedenken, wie sein Vater und sein Grossvater gelebt haben. Im zweiten Beispiel geht es um Entscheid, wo Auswirkungen hat in die Zukunft. Ein junger Familienvater hat mir erzählt, ja, du weißt, ich kann nicht so grosse Sprünge machen, ich muss noch einen Kleinkredit abzahlen. Ah ja, warum denn? Ja, weißt, ich habe ein super Auto gesehen. Das war einfach die Gelegenheit gewesen, und ich habe gedacht, das muss ich jetzt haben. Aber woher nimmt man 40'000 Franken? Er hat dann gesagt, das ist kein Problem, man kann einen Kleinkredit aufnehmen und dann hat man das Geld. Und jetzt steht das Auto, das Traumauto vor der Tür, als Zweitwagen wohlverstanden. Ein bisschen später steht dann noch ein Umzug an, man muss noch ein Kinderzimmer einrichten und für die Ferien hat es auch kein Geld, also stockt man den Kleinkredit noch ein bisschen auf. Und jetzt müssen 70'000 Franken abgezahlt werden mit 10% Zins. Also wenn es gelingt, den Kredit in 5 Jahren abzuzahlen, dann hat alleine der Zins noch einmal 21'000 Franken gekostet. Und die junge Familie muss jetzt monatlich 1'500 Franken abstottern und wieder 5 Jahre lang kein voriges Geld, um sich ein bisschen Reserven anzulegen. Wie sieht jetzt Schauen, Lesen, Denken aus in diesem Beispiel? Also wir haben es jetzt mal angeschaut, was da passiert ist. Jetzt zum Lesen. Sagt denn jetzt die Bibel etwas zu Kleinkredit? Natürlich nicht. Ich meine, eben, man muss dann noch ein bisschen denken. Vielleicht gibt es ja verwandte Themen, wo die Bibel etwas dazu sagt. Oder man nimmt eine Konkordanz zur Hand oder fragt den Bibelserver, ob man zu diesen Themen etwas finden kann. Und ja, da schreibt der Paulus zum Beispiel in Römer 13, wir sollen dem Staat die Steuern zahlen. Und dort, wo es Zölle gibt, sollen wir die entrichten. Und kommt dann Abschluss, sagt dann abschliessend, seid niemandem etwas schuldig. Grundsätzlich warnt die Bibel uns vor dem Schuldenmachen. Die bringen den Menschen nur in eine ungute Abhängigkeit. Christus hat uns zur Freiheit berufen. Sie lehrt uns viel mehr, Geduld zu haben, bis wir das Geld zusammen haben, oder besser zu verzichten und nicht jeden Wunsch sich sofort zu erfüllen. Natürlich können wir und sollen wir Gott unsere Bedürfnisse sagen und ihm vertrauen. Wir wissen, er versorgt uns gut mit dem, was nötig ist. Jetzt haben wir also Schauen, Lesen, Denken einmal durchgespielt an diesem Beispiel. Und wir kommen zum Schluss. Kleinkredit könnt zwar eine Notfallsituation überbrücken, aber nur zur Erfüllung von einem super Wunsch oder etwas, was ich gerne hätte, niemals. Schon wenig Lebensweisheit genügt, um einzusehen, dass das kein guter Entscheid ist. Wenn wir jetzt heute Morgen über Weisheit reden, ist es ganz wichtig, dass man da zwei Weisheiten voneinander unterscheidet. Das eine ist die menschliche Weisheit. Die geht von menschlicher Erkenntnis und Erfahrung aus und sie setzt auf Verstand und Vernunft. Und dann ist da die göttliche Weisheit. Sie basiert auf Gottes Wort, stellt Jesus Christus ins Zentrum und der Fokus liegt in der Stellung vom Mensch vor Gott. Es gibt also zusätzlich eine ewige Perspektive. Und der grösste Unterschied: göttliche Weisheit wird vom Heiligen Geist inspiriert und offenbart. Fassen wir das bisher Gesagte mal zusammen. Menschliche Weisheit ist die Fähigkeit, dass ich gute Entscheidungen fällen kann aufgrund von meinem Wissen und meiner Erfahrung und Vergangenheit. Ich denke auch an die Konsequenzen, die meine Entscheidungen in der Zukunft werden haben. Und jetzt der Unterschied zur göttlichen Weisheit. Sie ist viel umfassender. Ich fälle meine Entscheidungen auch im Blick auf Gott und Zukunft, in der Ewigkeit. Und ich beziehe Gottes Gebot und Maßstab in meine Beurteilung mit ein. Das heisst, meine Entscheidungen sind gut, weil ich sie vor Gott prüfe und schaue, ob sie auch mit dem Glauben übereinstimmen. Ich hoffe sehr, dass du dich vermehrt auch mit der Weisheit möchtest beschäftigen und darüber nachdenken. Aber nicht nur über die Weisheit, sondern auch über den Begriff. Gottesfurcht oder Ehrfurcht vor dem Herrn. Sie bedeutet, es geht um meine Stellung oder Einstellung zu Gott. Wie denke ich Gott gegenüber? Und ich vermute, dass der Begriff, das Wort in der Bibel, eher keinen grossen Stellenwert hat bei den meisten von uns. Einfach darum, weil das Wort Furcht drin vorkommt. Das klingt ja schon so furchterregend. Und das ist sehr schade. Viele verwechseln Gottesfurcht mit Angst. Angst vor Gott. Aber das ist es nicht. Außer wir hätten einen Grund dazu. Mich dünkt es ein bisschen, es ist wie beim elektrischen Strom in der Steckdose. Solange wir mit Respekt und sachgemäß umgehen mit der Elektrizität, ist sie sehr nützlich und kraftvoll. Missachten wir aber die Vorschriftsmaßnahmen, die gelten, kann es schnell gefährlich werden. Um das zu illustrieren, hat Gott extra zwei kleine Geschichten in die Bibel aufgenommen. Eine steht im Alten Testament, im 2. Samuel 6. Da hat das Volk, oder der David mit seinem Volk, Bundeslade falsch transportiert. Sie haben die Bundeslade auf den Wagen getan und sind mit der gefahren. Und dann passiert es an einer unwegsamen Stelle, wird der Wagen schräg und die Bundeslade droht, ab dem Wagen runterzufallen. Ein Mann rennt an und will sie heben. Und in dem Moment, wo er die Bundeslade berührt, fällt er tot zu Boden. Und es heisst dann dort, David fürchtete sich deswegen vor dem Herrn. Er hat gemerkt, Gott ist heilig. Das ist ihm eingefahren. Die zweite Geschichte steht im Neuen Testament, Apostelgeschichte 5. Da hat das Ehepaar einen Acker verkauft und gibt dann vor, den ganzen Erlös der jungen Gemeinde zu schenken. In Wahrheit haben sie aber vorher einen Teil vom Geld auf die Seite für sich und haben dann den Rest zum Petrus gebracht. Und der fragt dann noch, ist das der ganze Erlös von dem Acker? Und beide sagen nacheinander, ja, ist der ganze Erlös. Aber diese Lüge lässt Gott diesen beiden nicht durch. Sie fallen beide tot um. Auf der Stelle. Und die Wirkung war die gleiche. Und es heisst dort, da kam eine grosse Furcht über alle, die das hörten. Sie haben gemerkt, Gott ist heilig. Ich glaube, Gott will uns mit diesen beiden Geschichten einfach erklären und warnen. Wir müssen keine Angst haben vor ihm, aber er ist kein gutmütiger Kumpel oder auch kein netter Papi, der zu allem freundlich nickt. Das wäre völlig menschlich gedacht. Auch Jesus. Er zeigt uns auf der einen Seite einen treuen Vater, der seine Kinder versorgt und den Aufrichtigen gut schaut und gnädig ist. Und auf der anderen Seite warnt er uns, fürchtet euch nicht, steht dort, vor denen, die den Leib, aber nicht die Seele töten können, fürchtet euch vielmehr von dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Wir sehen, Gott hat verschiedene Eigenschaften. Eine ist zum Beispiel seine grosse Liebe und Fürsorge für seine Kinder. Wir dürfen uns vertrauensvoll einwenden. Ein anderer ist aber seine absolute Heiligkeit und Allmacht. Und das erfordert Ehrfurcht, weil wir uns auf ihn einlassen. Ich wünsche mir, dass wir Gottesfurcht lernen, wie sie die Bibel erklärt. Sie bringt uns näher zu Gott. Sie lehrt uns, Gott zu sehen, so wie er ist, und in der Bibel beschrieben wird und nicht so, wenn ich mir das vielleicht vorstelle. Sie macht, dass wir ergriffen sind von Gott und von seinem Wesen. Also, Gottes Furcht ist nicht einfach nur das Wissen über Gott, sondern muss auch gelebt werden, indem wir jederzeit mit Gottes Gegenwart und seinem Eingreifen rechnen. Der Unterschied zwischen Gottes Furcht und Angst, wenn wir schon bei diesem Thema sind, kann man sehr gut sehen in der ersten Geschichte der Bibel, bei Adam und Eva. Vor dem Sündenfall haben sie eine enge, gute Beziehung zu Gott gehabt und die war auch geprägt durch eine gesunde Gottesfurcht, würde ich mal sagen. Einerseits die unmittelbare Nähe zu ihm und auf der anderen Seite ist da die Warnung im Raum gestanden, esset nicht von dem Baum, sonst müsst ihr sterben. Also Gottesfurcht hat dort nicht bedeutet, dass sie Angst hätten, sondern sie war eine Art der Furcht von den Folgen des Ungehorsams. Und es ist Weisheit, dass wir Warnungen beherzigen und die nicht überschreiten. Nach dem Sündenfall haben sie ein schlechtes Gewissen und sie haben plötzlich Angst vor Gott. Sie haben seine Nähe nicht mehr ertragen und sie haben sich versteckt. Aus Gottes Furcht ist jetzt Angst geworden. Und nachher sind den Menschen nur zwei Möglichkeiten geblieben. Entweder sie versuchen, die Gesetze, die Gott gegeben hat, zu befolgen und leben in der Angst, es genügt nicht. Oder sie wenden sich von Gott ab, weil sie die Vorgaben nicht erfüllen wollen. Und jetzt die gute Botschaft. Gott schafft durch Jesus einen neuen Weg, damit wir die Gemeinschaft wieder zurückfinden in die Gemeinschaft mit ihm. Er will die Angst aus unserer Gottesfurcht wegnehmen, indem er uns seine Erlösung anbietet und uns befreit. Die Schuldfrage wird gelöst, die Sündenfrage wird gelöst, Bindungen an die Sünde werden gelöst, mit dem Ziel, wieder eine offene und freie Beziehung zu Gott überzukommen. Darin erkennen wir die riesengroße Liebe von Gott zu uns. An Jesus glauben heisst, wir erwidern die Liebe, indem wir uns entschieden gegen die Sünde stellen. Das heisst, wir halten seine Gebote nicht aus Angst, sondern aus Dankbarkeit für den neuen Weg mit Jesus. Wir finden zurück in die ursprüngliche Gottesfurcht ohne Angst, wie sie am Anfang war. Eine reine, unbetrübte Beziehung zu Gott mit Achtung und Würde. Darum sagt der Jakobus, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das heißt, wir sind eigentlich auf dem Weg zurück zu Gott und je näher wir ihm kommen, desto wichtiger wird Ehrfurcht vor dem Herrn. Gottesfurcht bringt uns in Rechtstellung vor Gott. Sie ist eigentlich wie ein Spiegel, wo ich meine Gedanken, meine Motive und meine Taten drin prüfen kann. Wenn jetzt in der Bibel Furcht des Herrn steht, bedeutet das Opla. Was ist jetzt passiert? Wenn in der Bibel Furcht des Herrn steht, bedeutet das für mich meine Ehrfurcht vor meinem Gott und König, weil er allmächtig ist. Meine Liebe zu meinem Herr, der mich teuer gekauft hat und erlöst hat. Mein Respekt ihm gegenüber, weil er allwissend ist und allgegenwärtig. Meine Freude am Herr, wo mich gnädig anschaut. Mein Staunen über ihn, weil er so gross und wunderbar ist. Meine Abhängigkeit von ihm, weil mir bewusst wird, wie schwach und verletzlich ich bin. Meine Vorahnung auf den Tag, wo ich einmal vor meinem Herr stehen werde. Mein Schaudern, wenn ich an den schrecklichen Tag des Herrn denke. Meine Befürchtung, ich könnte ihm einmal untreu werden. Auch meine Angst, dass mein Vertrauen zu klein ist. Meine Sehnsucht nach ihm, weil er meine Zukunft ist. Und mich still sein und harren vor ihm, einfach weil er heilig ist. Du darfst die Liste gern mit deinen Gedanken ergänzen. Wenn das das Thema ist, das dein Herz berührt, und du diese Sehnsucht, mehr von Gott zu erfahren, wenn du dieser Sehnsucht mehr Raum geben willst, könnte ich dir das Buch empfehlen. Es ist vom Nathan und heisst «Überrascht von Furcht». Er macht da eine Standortbestimmung und zeigt auf, was auch führt, wenn Gemeinden oder Christen die Furcht des Herrn außer Acht lassen und sich ihr Gottesbild selber zurechtlegen. Und er beschreibt dann den Schlüssel, um wirklich mit Gott zu leben. Ich hätte es gerne mitnehmen, aber es ist die Hype geblieben. Aber ihr seht es ja da. Der Nathan ist auch der Mitbegründer von Crosspaint und Crosstalk. Und jetzt will ich doch noch auf die Frage kommen, warum denn Gottes Furcht der Anfang von aller Weisheit ist. Weil das heisst ja da in dem Vers vom Salomo, Gottes Furcht ist der Anfang aller Weisheit. Ich habe zwei Fragen an Salomo. Warum hast du nicht aufgeschrieben, wieso das so ist, dass Gottes Furcht der Anfang ist von der Weisheit? Und die zweite Frage, warum hast denn du den Weg mit Gott verlassen, wo du ja so viel Einsicht und Weisheit gehabt hast? Niemand hat mehr über Weisheit geschrieben als er, der mega weise König Salomo. Und wie hat er geendet? Leider gottlos. So tragisch. Dabei hat er so gut angefangen. Er hat alles richtig gemacht. Er hat für sich und für alle Menschen nachher das Rezept aufgeschrieben, den Grundsatz. Gottesfurcht ist aller Weisheit Anfang. Aber dann doch nicht danach gelebt. Wie ist das nur möglich? Die Frage trage ich übrigens schon lange mit mir herum. Seit ich die Geschichte von Salomo das erste Mal in meiner Bibel gelesen habe. Auch sein Anfang hat mich immer so fasziniert, wie Gott ihm da erschienen ist und er hat ihm einen Wunsch freigegeben. Warum hat der weise Mann trotz seiner Weisheit den guten Weg mit Gott verlassen? Ich glaube, ich habe jetzt eine Antwort gefunden. Und interessanterweise, in einem längeren Gespräch, und in dem Gespräch ist es genau wieder um so eine Frage gegangen. Mein Gesprächspartner war sehr offen und hat mir erzählt, dass er es als seine wichtigste Aufgabe anschaut, mit Menschen über Jesus zu reden und sie in seine Nachfolge einzuladen. Ein bisschen später dann reden wir einmal mehr über seine verschiedenen Probleme, wo er angeblich seit längerer Zeit nicht angehen kann, weil ihm Kraft dazu fehlt. Ich denke aber, er könnte, aber ich glaube, er will nicht wirklich. Und irgendwann in dem längeren Gespräch bin ich ein bisschen ungeduldig geworden und habe ihn ein bisschen fast verständnislos gesagt, aber du, das bringe ich jetzt einfach nicht zusammen. Deine Familie leidet darunter, dass du zu viel Alkohol trinkst. Und du möchtest das ändern, aber es geht nicht, weil Kraft fehlt. Und du möchtest auch mit dem Rauchen aufhören. Aber auch das geht nicht. Aber du betonst, dass unser Körper ein Tempel vom Heiligen Geist ist. Da gehört ja die Lunge nicht dazu. Du willst im Zorn nicht mehr fluchen und Gott beleidigen. Und dann möchtest du auch aufhören mit dem heimlichen Pornografiekonsum. Du möchtest aufhören, aber es fehlt an der Kraft oder am Willen. Und so, denke ich mir, wird das schwierig, ein Zeugnis zu sein für andere Menschen auf der Straße. Und das hat mich im Fall richtig traurig gemacht. Und ich musste ernüchtert feststellen, wenn ein Mensch nichts ändern will, hilft auch Verstand und sogar die Weisheit nicht weiter. Und dann hat mich das an Salomo erinnert. Er, der so viel göttliche Weisheit hatte und doch nicht den Willen aufgebracht hat, danach zu leben. Gibt es denn für uns Christen nichts, was stärker ist als der menschliche Wille? Das habe ich mich dann gefragt. Und ich habe mir gesagt, doch, es gibt eine Antwort. Und die habe ich bei dem Gespräch gefunden. Gottes Furcht. Die Furcht des Herrn. Aufrichtige Ehrfurcht vor Gott hat doch Kraft, den menschlichen Wille zum Guten hinzuleiten. Darum ist Gottes Furcht der Anfang von der Weisheit. Machen wir eine kurze Denkpause. Ist das so? Aufrichtige Ehrfurcht vor Gott hat Kraft, den menschlichen Willen zum Guten hinzulenken. hat der Salomo drum den guten Weg mit Gott verlassen? Er hat wohl grosse Weisheit gehabt, aber ist nicht so gescheit gewesen, dass er Gottesfurcht beibehalten hätte. Gottesfurcht bringt uns in eine gottwürdige Haltung, wo es Kraft gibt, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das ist der Schatz, den ich aus dem Vers herausgegraben habe. Das ist doch auch der Punkt gewesen beim Adam und der Eva. Sie haben im dümmsten Moment Gottesfurcht außer Acht gelassen. Wären sie mit der Versuchung von der Schlange zu Gott gegangen, hätten sie ja in seiner Gegenwart die grosse Gefahr erkannt und sie hätten durch göttliche Weisheit einen anderen Entscheid gefällt und es wäre alles anders herausgekommen. Man könnte auch sagen, Gottesfurcht bringt meinen Willen in die Nähe von meinem grossen und allmächtigen Gott und dort kann mein Wille gestärkt und korrigiert werden. Ich bete ihn an in der Wahrheit. Und dann, in seiner Gegenwart, komme ich Kraft über meinen Entscheid, der auf göttlicher Weisheit beruht, festzumachen und ich bleibe so lange im heiligen Zelt wie der Mose, bis ich weiss, dass ich jetzt Kraft bekomme, um den richtigen Weg zu gehen oder einer Versuchung zu widerstehen. Darum sagt Jesus, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Wenn ich zwar bete, aber zuerst im Herzen gar nichts ändern will, dann bin ich nicht wahr und bete auch nicht in der Wahrheit an. Und der Hebräerbrief sagt, darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen, im festen Glauben, dass das Blut von Jesus uns von unserem schlechten Gewissen befreit hat. Gottesfurcht hat also wie zwei Seiten. Sie schenkt grosse Freude und Bewahrung, auf dem guten Weg zu bleiben und mit Gott gut können unterwegs zu sein. Und Gottesfurcht hilft dem Willen, sich für die göttliche Weisheit zu entscheiden. Gerade dann, wenn es schwierig wird. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich das Thema teilweise von der seelsorgerlichen Seite angegangen habe. Möchte denn Gott, dass wir Gottesfurcht haben? Ja, er ist da sehr deutlich. Der Micha sagt, der Herr hat euch längst gesagt, was gut ist, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und in Ehrfurcht vor ihm leben. Natürlich, wir können so leben, wie wir wollen, da unten, auf der Erde. Und über Gott denken, wie es uns gut dünkt. Es kommt aber einmal der Moment, wo wir vor unserem heiligen Gott werden stehen. Und es wird dann so sein, wie es die Bibel beschreibt und nicht so, wie ich es gedacht habe. Er ist der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige und gerechte Gott. Vor ihm fallen die himmlischen Heere auf die Knie und beten ihn an. Wenn wir die Offenbarung lesen, sehen wir, dass dort immer wieder steht, und eine Stimme kam vom Thron her, lobt unseren Gott, alle, die ihn fürchten, klein und gross. Und wo der Johannes im ersten Kapitel ist das beschrieben, nur schon einen Engel gesehen hat, ist er wie tot auf der Boden gefallen. Darum meine Frage, wie tun wir uns vorbereiten auf die Begegnung mit unserem Herr und Gott? Für mich bedeutet das, ich übe mich in der Ehrfurcht vor ihm zu leben und das ist die Grundlage von göttlicher Weisheit. Wir wollen uns Folgendes merken. Aus Sprüche 2,2: Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Das Ziel ist, Weisheit lernen und gute Entscheidungen zu fällen in unserem Leben. Und das Zweite, zu erkennen, göttliche Weisheit übersteigt menschliche Weisheit. Kann ich göttliche Grundsätze über mein Leben stellen, wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stehe? Oder wenn Herausforderungen kommen oder Versuchungen? Und dritt, Gottesfurcht bringt uns in eine gottwürdige Haltung, die uns Kraft gibt, so zu leben, wie es Gott gefällt.